OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Auf den Standesämtern herrscht zurzeit Hochbetrieb. Und das nicht, weil etwa die Deutschen von den Frühlingsgefühlen gepackt worden wären oder all die Hochzeiten, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, jetzt nachgeholt werden.
Sondern weil die Menschen in Scharen aus den Kirchen austreten. Einer inoffiziellen Hochrechnung zufolge ist die Zahl der Gläubigen erstmals unter die 50%-Marke gefallen. Nur zum Vergleich, vor 50 Jahren gehörten noch mehr als 90% einer der beiden großen christlichen Konfessionen an. Vor 30 Jahren waren es noch 70%.
Zum ersten Mal in der Geschichte von Deutschland ist es also nicht mehr normal, Mitglied in einer Kirche zu sein. Doch warum rennen die Menschen der katholischen und der evangelischen Kirche davon? Spielt Glaube in unserem Leben keine Rolle mehr? Und wie ist die aktuelle Lage im Oldenburger Münsterland?
Darüber wollen wir heute mit unseren Gästen reden. Mein Name ist Kaschen Luzart.
Und mein Name ist Jan Scholz und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt also rapide. Ein Trend, der auch weiterhin anhalten dürfte und die katholische und evangelische Kirche vor große Herausforderungen stellt.
Wie die evangelische Kirche auf diese Problematik blickt, darüber wollen wir mit Martina Witkowski sprechen. Sie ist Kreispfarrerin im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Oldenburger Münsterland. Herzlich willkommen, Frau Witkowski.
Moin, moin.
Schön, dass Sie da sind. Frau Witkowski, laut inoffiziellen Hochrechnungen liegt die Zahl der Gläubigen in Deutschland inzwischen unter 50%. Wie sieht das in Ihrem Kirchenkreis aus?
Hier bei uns im Kirchenkreis Oldenburger Münsterland, also in den Landkreisen Vechta und Kloppenburg, sind die Zahlen höchstwahrscheinlich noch anders. Ich weiß jetzt nur konkret von Kloppenburg, dass da 60% der Menschen der katholischen oder der evangelisch-lutherischen Kirche angehören. Und ich vermute, dass es auf dem Land in den kleinen Gemeinden noch stärker ist. Da ist also ist diese Zahl noch nicht erreicht. Trotzdem sehen wir seit einigen Jahren, oder in diesem Jahr besonders, dass es vermehrt zu Kirchenaustritten kommt, auch so ein bisschen im Schatten der katholischen Kirche, die auch bei uns manchmal Reaktionen hervorruft, die Entwicklung dort. Und wir sehen in unserem Kirchenkreis konkret, dass unser Wachstum abnimmt. Wir sind in den letzten Jahren lange noch immer so ein klein bisschen gewachsen an Kirchenmitgliedern. Das nimmt jetzt langsam ab. Also wir sind jetzt so auf so einer stabilen Ebene.
Das Oldenburger Münsterland ist ja traditionell sehr katholisch geprägt. Protestanten sind hier eindeutig in der Minderheit. Ist das eher ein Nachteil oder würden Sie sagen, das ist schon ein Vorteil, ein positiver Aspekt, weil vielleicht der Zusammenhalt ein anderer ist?
Es gibt beides. Es ist, glaube ich, in verschiedenen Orten auch verschieden. Also ich war ja lange in Löningen Pastorin, ich habe das da auch als eine sehr kirchenfreundliche Kultur erlebt, die hier in der Region herrscht, dass man auch als evangelische Pastorin, wenn man neu ist, in der Fußgängerzone begrüßt wurde von Menschen aller Konfessionen, die sich einfach freunden. Also eine sehr kirchenfreundliche und offene Kultur, wo Kirche auch an vielen Orten gesellschaftlich gefragt ist und dann auch gerne evangelische Kirche mit. Das wird dann so oft auch sehr wahrgenommen. Zum Teil auch, dass evangelische Kirche ja irgendwie anders ist, hier und da auch offener. Das wird auch sehr wahrgenommen. Also da ist, finde ich nicht, dass es ein Nachteil ist, in dieser Region zu sein. Es ist eine anders strukturierte und geprägte Arbeit mit anderen Herausforderungen durch die gesellschaftliche Prägung hier, durch die katholische Kirche. An manchen Orten gibt es aber auch die Situation, dass man die evangelische Fahne bewusst hochhalten muss. Manchmal vielleicht auch sagen, mal anruft und sagt, da wären wir auch ganz gern noch gefragt worden. Das hat es schon gegeben.
Um nochmal auf die Probleme zurückzubekommen. Sie sagten ja vorhin, dass es sei so, dass im Moment viele Menschen austreten, weil es in der katholischen Kirche nicht gerade rund läuft und man das auch zu ihnen überträgt. Welche Probleme gibt es denn aber zusätzlich noch? Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, sind es ja durchaus einige Menschen, die austreten. Das wird ja nicht nur der Grund sein, weil es in der katholischen Kirche aktuell nicht rund läuft, dass die Menschen auch in der evangelischen Kirche austreten. Welche anderen Gründe gibt es da?
Da würde ich gerne ganz grundsätzlich werden, weil da geht es wirklich um gesellschaftliche Trends. Früher war das so und hier in der Region ist es auch noch mehr so als in anderen Regionen, dass die Tradition ganz hoch gehalten wird. Wenn meine Familie schon immer katholisch war oder schon immer evangelisch war, dann bleibe ich natürlich dabei. Keine Frage, ob ich meine Kinder taufen lasse, ob ich mich kirchlich trauen lasse, ob meine Kinder zur Kommunion, zur Konfirmation gehen, keine Frage. Aber heute der gesellschaftliche Trend geht in Richtung Individualismus. Jeder, jede entscheidet selbst, wie gestalte ich mein Leben. Es gibt so viele Wahlmöglichkeiten, in welche Richtung ich alles gehen kann, was die Maßstäbe sind für mein Leben, wie ich mein Leben gestalte. Ich entscheide selbst, zu wem ich gehören möchte, wie ich mich binde. Und das gilt auch im Blick auf die Kirchenbindung. Jeder Mensch entscheidet selbst und fragt sich, was habe ich denn von Kirche? Was bringt mir das? Und das ist ja eine zutiefst inhaltliche Frage. Wie spielt dieser Glaube in meinem Leben eine Rolle? Komme ich dadurch irgendwie besser zurecht im Leben? Diese Fragen stellen sich Menschen. Und wenn sie dann feststellen, eigentlich habe ich keinen Bezug mehr dazu, zur Kirche, und dann auch vielleicht sehen, dass Kirchensteuer auch ein bisschen abgeht, dann ist das der Anlass, das Geld. Aber der Grund, das ist schon diese Entfremdung von Kirche und dieses nicht mehr Wissen, wie kommt Kirche eigentlich, was hat Kirche, was trägt Kirche zu meinem Leben bei oder was trägt der Glaube zu meinem Leben bei?
Andererseits erscheint die evangelische Kirche, wenn wir auf die gesellschaftlichen Entwicklungen blicken, wesentlich moderner als die katholische Kirche. Ich denke dann das Thema sexuelle Vielfalt, an die Rolle der Frau. Da scheint die evangelische Kirche wesentlich weiter zu sein und trotzdem haben auch sie mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. Warum kann ihre Kirche davon nicht profitieren?
Also einmal zu dem Thema selbst. Ja, da sind wir viel weiter. Manche Themen hatten wir auch nie, wie den Zölibat. Wir orientieren uns ja, unser Maßstab ist allein die Bibel. Das ist unser typisches protestantisches Profil. Und an der Bibel und an dem, wie wir die Bibel theologisch durchdringen und verstehen und im Dialog miteinander und im Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, entwickeln wir ja unsere theologischen Positionen. Oft auch ringen wir um Positionen, haben wir auch gerungen. Trotzdem sind wir da ein Stück weiter als die katholische Kirche im Moment. Wir haben aber auch andere Grundlagen und vielleicht auch eine andere Kultur, da mit diesen Themen umzugehen. Das stimmt. Aber allein, dass wir da offener sind, macht es sicherlich manchen Menschen leichter, in unserer Kirche ihren Platz zu finden. Das glaube ich schon, weil da eben die Hürden nicht so hoch sind und die Türen weiter offen sind. Trotzdem bestehen diese allgemeinen gesellschaftlichen Probleme oder Entwicklungen, dass Menschen erstmal für sich neu erfahren müssen, welche Relevanz hat eigentlich das, was Kirche ist und will und tut für mein Leben. Das ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage. Und wie wir das in unseren Formen heute zeitgerecht und nah an den Menschen rüberbringen und wie wir dazu einladen und darüber ins Gespräch kommen, das ist die Frage, die uns bewegt und umtreibt.
Dann will ich abschließend noch mal die Frage stellen, wie muss ich mir denn eine moderne evangelische Kirche auch vielleicht hier vor Ort vorstellen, wo halt die Mitglieder sagen, jo, da bleibe ich drinne oder gar sagen, ja, da trete ich ein. Wie muss ich mir so eine moderne evangelische Kirche vorstellen?
Da gibt es bestimmt ganz verschiedene moderne evangelische Kirchen, weil jede Kirchengemeinde ja eine eigene Prägung hat. Und es kommt immer darauf an, welche kreativen Köpfe und wie geprägt die Menschen da das Sagen haben und die Ideen haben und welche Mittel man hat, auch in welchem Dorf man gerade zu Hause ist, wie das geprägt ist, welche Fragen und Gesellschaft, welches gesellschaftliche Gegenüber es da gibt. Also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, die Kirchen müssen offen sein. Es muss Gottesdienstformen geben, das liegt mir auch besonders am Herzen, die Menschen wirklich ansprechen, die auch kulturell sozusagen dem entsprechen, wie Menschen heute ticken. Fängt mit Musik an, Musik ist ein ganz wesentlicher Faktor, die Sprache der Menschen sprechen und die den Menschen die Möglichkeit geben, Glaubenserfahrungen zu machen. Und da gibt es ja nun eine ganz große Weite, da gibt es auch schon viel an neuen Gottesdienstformen und an neuer Musik, Gospelchöre, Bands, alles Mögliche, da entwickelt sich viel. Gottesdienste für Jugendliche, von Jugendlichen mitgestaltet, ganz viel Mitgestaltung, mit selber überlegen, wie will ich Kirche haben, wie will ich Kirche erleben. Also da gibt es so in meinen Träumen ein ganz buntes Feld von ganz verschiedenen geprägten und ganz verschiedenen kreativen Gemeinden. Digitale Arbeit zum Beispiel ist sehr wichtig. Das geschieht auch ja jetzt schon, wo Menschen sich wirklich freuen darüber, dass sie jeden Tag in der Fastenzeit eine WhatsApp bekommen mit einer Botschaft aus einer Kirchengemeinde. Und das geht dann auch weit über die Kirchengemeinde hinaus, wo einfach klar wird, der Glaube kommt mitten ins Leben hinein. Und wenn es draußen stürmt, lese ich da ein Sturmgebet. Und wenn ein Krieg ausbricht und mich das total aus dem Gleichgewicht bringt, lese ich da ein Gebet und Gedanken, die genau zu diesem Thema passen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir mitten im Leben der Menschen sind. Und das können wir auch nicht nur in unseren Kirchengemeinden und Strukturen selbst, sondern da müssen wir auch rausgehen, auch Formen finden, wie wir an die Orte gehen, wo Menschen sind.
Martina Witkowski möchte den Glauben zu den Menschen bringen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Und unser zweiter Gast in der heutigen Folge ist Heiner zum Dome. Er ist leitender Pfarrer in Damme. Moin, Herr zum Dome.
Moin, ich freue mich, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr zum Dome, wenn wir in die Zahlen schauen, dann ist es so, dass aus der katholischen Kirche immer mehr Menschen austreten. Kirche ist längst nicht mehr so selbstverständlich, wie sie es noch vor einigen Jahren war. Wollen wir jetzt mal ins Oldenburger Münsterland schauen? Wie nehmen Sie die Situation hier wahr? Hier im Oldenburger Münsterland, aber auch bei Ihnen in Damme?
Ich nehme ihn signifikant wahr. Die Mitgliederzahlen schwinden rapide. Es sind unendlich große Austritte zu verzeichnen in der katholischen Kirche, insbesondere in den letzten 10 Jahren. Und das hat wahrscheinlich auch ganz, ganz vielfältige Gründe. Das fing an 2010, als zum ersten Mal die Missbrauchsskandale auftraten. Da gab es eine riesige Welle. Dann können wir uns daran erinnern, 2014 der große Skandal mit Bischof Theberts von Eltz in Limburg. Nochmal wieder eine riesige Austrittswelle, die dort auf uns zukam. Und jetzt, seitdem die Missbrauchsstudien auch langsam aber sicher von Bistum zu Bistum veröffentlicht werden, auch hier wieder riesige Austrittswellen. Wir können das hier bei uns im Oldenburger Land schon deutlich merken. Ich glaube, jetzt gerade, wir sind jetzt Mitte Mai, haben wir schon doppelt so viele Austritte wie letztes Jahr insgesamt. Und wenn jetzt die Missbrauchsstudie im Bistum Münster im Juni veröffentlicht wird, gehen wir davon aus, dass das Ganze nochmal wieder hochschnellen wird. Und dementsprechend müssen wir natürlich uns da auch irgendwo wappnen als Kirche und da auch nochmal neu versuchen, das Ganze zu justieren. Was bedeutet das eigentlich für uns? Bei uns in Damme, wenn Sie danach fragen, auch dort ganz deutliche größere Zahlen an Austritten. Wir sind natürlich jetzt noch eine südoldenburgische Gemeinde, da ist das noch nicht ganz so schlimm, der Trend, wie jetzt in manchen großen Städten in Deutschland, wo ohnehin, sage ich mal, die Säkularisierung stark um sich gegriffen hat. Aber auch bei uns in Damme merken wir schon deutlich, die Austritte sind deutlich steigend.
Sagen das die Menschen, die aus der Kirche austreten, Ihnen auch so, also wir treten wegen der Missbrauchsfälle aus oder Sie haben Theberts van Elst angesprochen, sind das die hauptsächlichen Argumente, die da genannt werden?
Ja, also das ist tatsächlich zurzeit das hauptsächliche Argument. Man tritt aus der Kirche aus wegen dieser Missbrauchsskandale. Das ist allerdings, das muss man auch dazu sagen, nur eine kleine Zahl, die sich zurückmeldet, also bei den ganzen Austritten, die wir haben. Wir werden ja angeschrieben von der Stadt, wer ausgetreten ist aus der katholischen Kirche. Und dann schreiben wir immer einen Brief denjenigen, die ausgetreten sind, um die Gründe zu erfahren, warum sie ausgetreten sind. Und da kommen ganz unterschiedliche Begründungen. Eine der Hauptgründe zurzeit ist sicherlich dementsprechend der Missbrauchsskandal. Der größte Teil tritt allerdings mittlerweile aus, das muss man deutlich sagen, weil die Kirche einfach schlicht und ergreifend keine Relevanz mehr spielt in ihrem konkreten Leben. Und dementsprechend ist es für sie jetzt gar nicht mehr notwendig, in der katholischen Kirche zu sein. Spannend finde ich allerdings auch, es treten auch viele Menschen aus. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann, der sich auf meinen Brief gemeldet hat und den ich sehr gut kenne und der sich auch rechtfertigen wollte für seinen Austritt sozusagen und mir das einfach auch nochmal mitteilen wollte, warum er ausgetreten ist. Und der sagte schlicht und ergreifend: Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube einfach nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder dass es einen Gott gibt, der über allen und in allem ist. Und ich glaube, dass er damit einen großen Teil der Gesellschaft auch widerspiegelt. Ich glaube, ein großer Teil dieser Gesellschaft glaubt einfach schlicht und ergreifend gar nicht mehr an eine Existenz über den Tod hinaus. Und das sehen wir jetzt ja auch gerade. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist noch Teil einer der großen christlichen Konfessionen. Und das sind auch Gründe, warum viele Menschen einfach heute sagen, deshalb kann ich nicht mehr in der Kirche sein. Und das ist ja auch dann berechtigt. Wenn ich nicht an Gott glaube, brauche ich nicht in der Kirche sein. So einfach ist jetzt die Geschichte, ne? Dementsprechend. Dennoch müssen wir uns natürlich die Skandale, die die Kirche natürlich jetzt aufgedeckt hat oder am Aufdecken ist, die müssen wir uns anschauen. Was können wir dagegen tun, dass das nicht wieder vorkommt? Das ist natürlich entscheidend wichtig.
Diese generelle Kirchenkritik, die Sie eben angesprochen haben, lässt sie sich auch bei den verbliebenen Kirchenmitgliedern beobachten oder was sind deren Kritikpunkte?
Nein, also auch diejenigen, die in der katholischen Kirche sind, stellen natürlich mittlerweile deutlich ihre Anfragen und setzen sich damit auch kritisch auseinander. Und das tun wir ja auch als Kirche auch dementsprechend. Wir ermutigen ja auch die Gläubigen, die jetzt eben auch in der katholischen Kirche sind und das gesellschaftliche Leben der Kirche auch mitgestalten, sich damit auseinanderzusetzen. Und was sie denken, nicht umsonst initiieren wir so etwas wie einen synodalen Weg, um auch mal wirklich deutlich zu machen, was sind eigentlich die Fragen der Menschen, die noch in der Kirche sind? Und wie können wir darauf Antwort geben in der heutigen Zeit? Und mit diesen Fragen, sage ich mal, auch in irgendeiner Weise den Zukunftsweg der Kirche zu gestalten. Und ich glaube, dass die Kirche wirklich auch auf alles eine Antwort haben muss. Also die Kirche hat was zu sagen, sage ich mal, wie man mit Geld umgeht. Die Kirche hat was zu sagen, wie man mit wiederverheirateten Geschiedenen umgeht. Die Kirche hat was zu sagen, wie man mit Armut umgeht, wie man mit Tod, mit Sterben umzugehen hat. Ich sag mal, die große Frage der Euthanasie, die jetzt ja auch wieder aufkommt, die aktive Sterbehilfe, da haben wir was als Kirche zu sagen. Oder ich sag mal, diese riesige Diskussion in Amerika zurzeit um die Abtreibung, Befürworter und Gegner, da hat Kirche etwas zu sagen. Ich glaube, Kirche hat dieser Welt und dieser Gesellschaft nach wie vor etwas zu sagen. So, und ich glaube, wenn wir einen Zukunftsweg der Kirche wirklich beschreiten wollen, und dazu sehe ich den synodalen Weg als eine Art Aufschlag, die Fragen der Menschen zu hören und zu sehen und darauf dann auch als Kirche eine Antwort zu geben. Und ich bin der festen Überzeugung, wir haben dazu als Kirche etwas zu sagen.
Gleichzeitig werden aber auch unangenehme Fragen gestellt. Den sexuellen Missbrauchskomplex haben wir ja angesprochen. Nun wird bald im Bistum Münster ein Gutachten dazu vorgestellt werden. Was wird da drinstehen und wie muss man damit Ihrer Meinung nach umgehen?
Das ist eine sehr, sehr brisante Frage natürlich. Im Juni soll das Missbrauchsgutachten für das Bistum Münster jetzt auch veröffentlicht werden. Erstens, ich halte die Veröffentlichung für sehr, sehr dringend notwendig auch. Ich sage ganz deutlich, dass dieses Missbrauchsgutachten, was da drin steht, weiß zurzeit eben noch keiner. Auch der Bischof von Münster weiß das nicht, hat er uns nochmal beim Priesterrat gesagt, auch ganz deutlich. Auch er bekommt dieses Gutachten dann an diesem Tag ausgehändigt. Was steht da drin? Ich vermute zunächst einmal, es wird jetzt nicht irgendwie großartig Neues drinstehen. Die Missbrauchsskandale werden nochmal alle wieder aufgerollt werden, die es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab. Es werden große Versäumnisse, sage ich mal, dementsprechend von Seiten katholischer Verantwortungsträger dargestellt werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass eben auch Bischöfe da ganz deutlich nicht ungeschoren bei wegkommen. Ganz im Gegenteil, das wird sogar sehr, sehr schwierig werden, die Situation. Dessen bin ich sicher. Für mich ist dann eher, also erstens ist für mich ist ganz entscheidend wichtig, wir müssen es aufklären. Und zwar bis auf den letzten Fall. Daraus muss man Rückschlüsse ziehen dann auch dementsprechend. Konsequenzen ziehen für die jeweiligen Ausbildungen als Priester, Diakon, Pastoralreferentin, Referentin, Ordensfrauen und Ordensmänner. Das wäre mir wichtig. Ich glaube schon, das möchte ich auch dazu sagen, wir sind da als katholische Kirche, glaube ich auch, was das angeht, wirklich auf einem sehr guten Weg. Wir machen mittlerweile Präventionsschulungen für alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarrgemeinden, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Wir holen uns natürlich auch polizeiliche Führungszeugnisse ein von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Natürlich von Hauptamtlichen gar keine Frage, sowieso. In der Priesterausbildung spielt dieses Thema mittlerweile durch psychologische Gutachten ein ganz, ganz entscheidend wichtiges Kriterium, damit wir eben, sage ich mal, das Thema sexueller Missbrauch an Minderjährigen möglichst eben ausklammern, dass das eben nicht wieder vorkommt. Ich gebe wohlgemerkt zu, die Kirche ist immer nur auch ein Abbild der Gesellschaft. Wir werden es niemals ganz ausradieren können, sage ich jetzt mal. Wir werden es niemals ganz ausschalten können, weil das wird irgendwo, wird es immer eine Lücke geben. Das wird auch wieder zukünftig vorkommen. Aber wir sollten eben alles tun, damit es eben möglichst nicht mehr vorkommt. Also verschweigen dürfen wir nichts mehr. Das geht nicht. Nichts mehr verschweigen. Alles öffentlich machen. Mit dem Verschweigen haben wir Riesenprobleme angerichtet, wie man jetzt sieht. Priester wurden einfach versetzt, wurden einfach an andere Stellen gesetzt, wenn irgendwo etwas ploppt ist oder irgendetwas aufgedeckt wurde, möglichst unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit, kommen von Pfarrei A in die Pfarrei B. Und das alles mit Wissen, sage ich mal, dementsprechend von kirchlichen Verantwortungsträgern, das muss aufgeklärt werden. Das muss man deutlich benennen.
Was Aufklärung und Aufarbeitung dieser sexuellen Missbrauchsfälle angeht, das ist etwas, was die Kirche immer wieder betont, dass sie es machen würde. Das ist jetzt nichts Neues, das ist bekannt. Der viel schwerwiegendere Punkt, meine ich, ist doch eigentlich, wie geht man um mit den Opfern von Missbrauch? Die Frage ist, wie muss die Kirche mit diesen Opfern, die teilweise jahrzehntelang um Anerkennung kämpfen, umgehen?
Also zunächst einmal glaube ich, ist es ganz entscheidend wichtig für uns als Amtsträger der Kirche jetzt nicht aus der Sicht der Opfer zu sprechen. Ich bin kein Opfer. Ich kann nicht mal ansatzweise ermessen und nachempfinden, was diese Menschen durchgemacht haben. An Grausamkeiten. Und geschädigt sind für ihr Leben. Ich habe selber mit Opfern gesprochen. Und das ist einfach nur menschliche Grausamkeit, was denen dort durch kirchliche Amtsträger, ausgerechnet durch kirchliche Amtsträger angetan wurde. Deshalb habe ich kann ich nur einfach immer wieder auch empfehlen, und das sehe ich auch bei uns im Bistum Münster so, ich glaube, dass wir aus der Sicht der Opfer gar nicht großartig sprechen können. Wir können eigentlich nur eins tun, mal wirklich hören. Hören, hören, hören. Ihr Opfer, was ihr jetzt mitgemacht habt, durchgemacht habt, das einfach wahrzunehmen und dann einfach mal zu hören, wahrzunehmen, was wünscht ihr euch von uns? Was müssen wir jetzt tun als Kirche? Mit den Entschädigungen, die wir zahlen, die sind richtig. Das muss auch passieren. Aber darüber sind wir uns natürlich alle bewusst. Ist das menschliche Leid, was diesen Menschen dort angetan wurde, glaube ich, niemals deswegen wettgemacht. Keines sondergleichen. Das menschliche Leid bleibt.
Sie haben ja auch den synodalen Weg angesprochen, Herr zum Domo, und dass die katholische Kirche auf alle Fragen eine Antwort haben muss. Nun scheint es aber oftmals so, dass gerade die katholische Kirche den gesellschaftlichen Entwicklungen um Jahrzehnte hinterherhinkt, sei es bei der Rolle der Frau in der katholischen Kirche, Homosexualität, sexuelle Identität oder bei der Diskussion um das Thema Zölibat. Kann die katholische Kirche hier in Deutschland diesen Abstand zur gesellschaftlichen Realität überhaupt jemals wieder aufholen?
Ich möchte hier nochmal zwei, drei Punkte vielleicht auch sagen. Das sind ja diese sogenannten Reizthemen, die wir auch in der katholischen Kirche immer wieder hören. Ja, und das ist ja nicht bloß jetzt seit heute, sondern schon seit, sage ich mal, 50 Jahren ist das ja wirklich ein Thema. Thema Frauenpriestertum, Thema Zölibat und so weiter. Zunächst einmal möchte ich sagen, natürlich, die Kirche sollte erst einmal nicht jedem gesellschaftlichen Trend hinterherlaufen. Das ist erstmal auch eine ganz wichtige Feststellung. Das möchte ich einfach auch mal vorweg vielleicht einmal sagen. Ich halte es für fatal, wenn eine Kirche nur einfach gesellschaftlichen Trends hinterherläuft. Jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage. Ich fange jetzt mal an beim Zölibat. Der Zölibat ist keine Struktur, Institution, Einrichtung in der katholischen Kirche, die es jetzt schon seit Christi Geburt gab. Ganz deutlich nicht. Sie hat sich langsam aber sicher entwickelt. Sie hat sich seit frühester Kirche entwickelt. Verpflichtend wurde er erst, sage ich mal, im 11. Jahrhundert und hat sich durchgetragen. Ich glaube tatsächlich, dass es heute an der Zeit ist, über diesen Pflichtzölibat deutlich nachzudenken. die zölibatäre Lebensform allerdings als solches heutzutage, wie es manchmal ist, auch zu verteufeln, das halte ich für fatal verkehrt. Ich lebe diesen Zölibat und ich lebe ihn gerne und ich tue es um des Himmelreiches willen. Ich habe mich freiwillig dafür entschieden. Ich weiß auch, dass er wahnsinnig schwer zu leben ist. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist wahnsinnig schwer und zwar jeden Tag neu. Und ich habe höchsten Respekt vor allen, die diesen Zölibat leben. Ich habe allerdings auch Verständnis für jeden, der ihn nicht hält und ihn nicht mehr leben kann. Und da müssen wir auch als Kirche Formen finden, wie zum Beispiel ein Priester, der die jetzt feststellt für sich, ich kann diesen Zölibat einfach nicht mehr leben, wie er trotzdem noch in der Kirche dementsprechend seinen Dienst tun kann. Da müssen wir Möglichkeiten finden heutzutage. Und wie gesagt, über den Pflichtzölibat gilt es nötig zu diskutieren. Frauenpriestertum, auch ein Riesenstichwort. Auch das muss weiterhin diskutiert werden. Und ich bin deutlich dafür, diese Diskussion jetzt nicht einfach abzubrechen. Ganz im Gegenteil, diese Diskussion muss weitergeführt werden. Vielleicht sind wir auch mittlerweile hier in Deutschland theologisch teilweise so weit, um Begründungslinien zu finden für ein Frauenpriestertum. Ich glaube tatsächlich, wir müssen hier auch immer die weltkirchliche Situation sehen. Das ist natürlich auch ein Totschlagargument, sagen manche. Kann man nicht auch, sage ich mal, was in Indien vielleicht nicht möglich ist, hier in Deutschland dann vielleicht möglich machen und so etwas. Ja, sicherlich kann man darüber nachdenken, aber wir haben nun mal dieses Einheitsprinzip in der katholischen Kirche. Das ist eines unserer wesentlichen Elemente und das kommt zusammen in diesem Amt des Papstes. So, und dann müssen wir über andere Themen nochmal nachdenken dahinter, die dahinter stecken. Was ist mit dem Einheitsprinzip? Ja, was ist dementsprechend mit Regionalisierung oder so etwas alles? Kann es Ortskirchen geben, die vielleicht ganz anders handeln und leben in dieser Frage des Frauenpriestertums, wie jetzt zum Beispiel Diözesen in Afrika oder in Ozeanien, Indien? Ich glaube, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind. Denn dieses Thema ist ja nicht bloß einfach ein Thema, was die Kirche betrifft. Die Stellung der Frau ist ein grundsätzliches Thema, was die ganze oder viele Teile dieser Welt noch betrifft. Ich finde, dass wir hier weiter diskutieren müssen. Und zwar mit offenem Ausgang. Wie gesagt, da müssen wir weiter am Ball bleiben. Homosexualität haben Sie gerade noch mal angesprochen. Homosexualität ist eine sexuelle Ausrichtung. Punkt. Und das kann man auch nicht, wie es manche immer behaupten, irgendwie behandeln oder so etwas. Das ist völliger Schwachsinn, was die Kirche da manchmal von sich gibt in manchen Richtungen der Kirche. Nein, da sind wir als katholische Kirche mittlerweile ganz deutlich auch mit allen Common Sense, mit den Wissenschaften. Das ist eine Ausprägung der Sexualität. Die gibt es. Jetzt die katholische Kirche dahinzustellen allerdings in irgendeiner Weise manchmal, dass sie hier sozusagen die Hasser der Homosexuellen sind, das darf man jetzt auch nicht einfach so über den Kamm scheren, ganz im Gegenteil. Wir müssen uns immer auch vor Augen führen, hier historisch gesehen. Also es ist ja nicht so, als wenn die katholische Kirche jetzt, sag ich mal, da ganz rückständig ist. Bis Ende der 70er Jahre war Homosexualität auch noch im deutschen Gesetz verboten. Das muss man sich mal vorstellen, das ist knapp 40 Jahre her. Unsere Sache ist es jetzt sozusagen, wie gehe ich mit Homosexuellen um? Zum Beispiel, das ist ja eine Riesendiskussion, zum Beispiel gerade bei uns in der Kirche, out in church. Es kann nicht sein, dass jemand, der homosexuell ist, Angst hat, sich in unserer Kirche zu outen, weil er dann Angst hat um seinen Arbeitsplatz oder von einem Vorgesetzten in irgendeiner Weise fertig gemacht zu werden. Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Ich vermute, dass das ja auch ein Thema ist. Hier müssen wir nötig Formen finden, wie das möglich sein kann. Und ich bin sehr dankbar, dass der Bischof von Münster jetzt auch gesagt hat, ich bestrafe hier keinen Priester, der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare vornimmt. Das ist mehr als berechtigt, dass wir solche Segnungsformen finden, die natürlich nicht zu verwechseln sind mit dem sakramentalen Eheschließungsritual, aber die zumindest es möglich machen, eure Liebe ist gesegnet. Und so wie ihr liebt, seid auch ihr, sage ich mal, eben von Gott geliebte Kinder. Und eure Liebe ist letztendlich auch ein Zeichen und Abbild der Liebe Gottes zu uns Menschen. Vielleicht nicht in seiner Vollform, wie wir das bei der sakramentalen Ehe irgendwie sehen, aber dennoch, sage ich mal, ist eure Liebe von Gott gesegnet. Und er freut sich daran, dass ihr euch liebt. Und deshalb muss es Segnungsformen geben.
Bei Ihnen klang das immer wieder so durch, dass Sie eine Zukunft für die katholische Kirche sehen. Was muss denn aber aus Ihrer Sicht geschehen, damit wieder mehr Menschen zum einen in die katholische Kirche eintreten, zum anderen aber auch die derzeitigen Mitglieder, die noch da sind, gehalten werden langfristig?
Ja, also jetzt versuche ich es mal kurz und bündig in irgendeiner Weise zu machen, wobei mir das natürlich immer schwerfällt. Aber ich glaube in irgendeiner Weise, den großartigen Trend, den werden wir jetzt nicht dadurch umkehren, dass wir mal eben das Frauenpriestertum einführen, den Zölibat aufgeben, gleichgeschlechtliche Paare jetzt trauen und so weiter. Damit werden wir den großen Trend nicht umkehren. Der wird nach wie vor sich fortsetzen. Wir können jetzt höchstens, und ich glaube, darum geht es doch jetzt in der Zukunft der Kirche, wieder uns darauf besinnen, was ist das eigentliche Wesentliche der Kirche? Was ist die wesentliche Botschaft? Und diese in den Mittelpunkt stellen. Und die wesentliche Botschaft ist das oberste Gebot. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt für mich, ein ganz wesentlicher Aspekt kirchlicher Zukunftsfrage wird es sein, diese Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Und das tun wir in irgendeiner Weise zum Beispiel eben durch die Caritas. Wir müssen die Caritas, finde ich, wieder deutlich in den Mittelpunkt unseres kirchlichen Handelns stellen. Das ist das Glaubhafteste. Das hat Mutter Teresa einmal gesagt. Mutter Teresa hat gesagt, die beste Werbung, die du für Gott machen kannst, ist, deine Hände liebevoll denen entgegenstrecken, die keine eigenen Hände haben. Und ich glaube, das ist einfach unsere Aufgabe. Gerade sich um die Menschen zu kümmern, die vielleicht keine Stimme haben. Den Menschen eine Stimme zu geben. Den Menschen, die keine Hände haben, unsere Hände hinzuhalten und ihnen zu helfen. Das ist die, glaube ich, profitabelste Werbung, die wir machen können, um Menschen heute in irgendeiner Weise mit Gott in Berührung zu bringen. Das Evangelium tun, das Evangelium leben. Und das ist für mich die Liebe Gottes zu uns Menschen. Die müssen wir leben. Ich glaube, dass das alles Entscheidende ist. Und da wünsche ich uns wirklich einen Mut, das jetzt zu tun, ohne auch ständig, also weg von diesem ständigen Kreisen um uns selbst. Wir kreisen als Kirche ständig um uns selbst. Das wurde für mich zum Beispiel an einer ganz bestimmten Frage ganz, ganz deutlich. Als wir uns damals in der Zeit unter dem Pontifikat von Benedikt dem 16. mit der Frage auseinandersetzten plötzlich, heißt es im Einsetzungsbericht, er gab sein Leben hin für die vielen oder er gab hin für alle. Ja, so. Eine Frage, die keinen Menschen interessiert jetzt in irgendeinem Augenblick, aber eine riesen theologische Frage plötzlich wurde. Wir kreisen um unsere selbst und unsere theologischen Fragen. Nein, Leute, wir müssen zu den Menschen hin, wir müssen die Liebe Gottes leben. Das ist das Entscheidende. So. Und was ich eben schon sagte, die Frage, die diese Menschen an die Kirche haben, ist, wo ist sie wirklich lebendiges Zeugnis der Liebe Gottes zu uns Menschen? Und das ist es, was viele vermissen. Sie sehen einen riesigen Apparat, eine riesige Institution, die nur noch darum da ist, ihre eigene Macht zu erhalten, um ihre Fragen kümmert, sich und sich um sich selbst kreist, aber dazu, wozu sie gesandt ist, eben zu den Menschen hin, diesen die Liebe Gottes zu offenbaren und zu verkünden und zu leben, mit ihnen zu leben, das vermissen sie. Und das müssen wir wieder tun.
Und nach wie vor gibt es in der katholischen Kirche ja auch Menschen, die sich engagieren und genau das Tag für Tag leben.
Ich möchte gerne damit weiter zu beitragen.
Dann vielen Dank, Heiner zum Dome, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Damit sind wir jetzt am Ende der 50. Folge des OM Online Podcasts angelangt. Falls ihr Vorschläge, Anmerkungen, Anregungen zu unserem Podcast habt oder ein bestimmtes Thema habt, über das wir hier unbedingt einmal sprechen sollten, dann schreibt uns wie immer gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert und ladet euch doch auch gerne unsere News-App runter. Die gibt es kostenlos im App und Play Store.
Und nächste Folge begrüßen wir an dieser Stelle unseren Kollegen Matthias Niehus, denn im Fall Hendrik Holt ist endlich ein Urteil gefallen. 7,5 Jahre muss der windige Geschäftsmann hinter Gittern, wie Staatsanwaltschaft und Verteidigung bei der Urteilsfindung argumentiert haben und wie der Urteilsspruch von den Angeklagten aufgenommen wurde, darüber wollen wir nächste Woche sprechen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
Bleibt gesund. Ciao.